Glaube und Gewalt, eine verheerende Verbindung. So lautet das Thema dieser Stunde. Kennen Sie den Film Highlander? Es kann nur einen geben, ist das wichtigste Zitat aus diesem Kultfilm, wo sich unsterbliche Schwertkämpfer gegenseitig jagen und die Köpfe abschlagen, bis nur einer übrig bleibt. Immer wieder hört man die Theorie, es gäbe einen direkten Zusammenhang zwischen dem Monotheismus und der Gewaltbereitschaft. Wer sagt, es kann nur einen geben, also nur einen Gott geben, der zückt dann schnell das Schwert, um Köpfe abzuschlagen. Der Monotheismus habe ja einen Ausschließlichkeitsanspruch, der schnell in Radikalismus umschlägt. Und wer dafür eintritt, dass es nur einen Gott gibt, der sei auch besonders anfällig dafür, dass es nur eine Wahrheit geben kann, die notfalls mit militärischen Mitteln durchgedrückt wird. Wenn es nur einen Gott gibt, dann sei der Kampf vorprogrammiert, dann dürfe es auch nur einen Sieger geben unter den Völkern und Religionen. Nur wenn gerade der Monotheismus besonders gewaltbereit sein soll, warum gibt es dann auch Religionskriege im buddhistischen und hinduistischen Raum? Und was ist mit den furchtbaren Religionskriegen in Europa, wo es gar nicht um die Einheit Gottes ging, sondern um andere Themen, die mit dem Glauben zu tun hatten und die sich in unterschiedlichen Konfessionen niederschlugen? Ganz so einfach ist es nicht. Auch Jan Assmann hat seine These mittlerweile korrigiert. Der Glaube kann sehr wohl ein Motiv sein, zu den Waffen zu greifen, aber in den allermeisten Fällen geht es darum, seine Heimat zu verteidigen. Wer sein Zuhause beschützen will, greift auch mal zu den Waffen. Das gilt auch für die geistliche Beheimatung, für die Identität, für das Wertesystem, in dem man eingebunden ist. Und dann ist der Glaube wie eine Muttersprache, die man verteidigen möchte, wenn sie in Gefahr ist. Schon immer haben Menschen nicht nur materielle Werte oder das nackte Leben verteidigen wollen, sondern auch Ideelles. Und das ist mehr als verständlich. Immer wieder heißt es heutzutage, haltet die Religion aus dem öffentlichen Leben heraus, wie das in Frankreich versucht wird, dann gibt es keinen Streit mehr. Oder noch steiler, wenn es gar keine Religion mehr gäbe, dann hätten wir Frieden auf Erden. Was für ein Unsinn. Wie kann man so schnell vergessen, dass die schrecklichste Gewalt des 20. Jahrhunderts von Regimen ausging, die genau diesen Ansatz hatten, die Religion abzuschaffen, sich nicht mehr vor Gott verantworten zu wollen, sondern den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken? Denn darin waren sich Hitler und Stalin und auch Mao Zedong einig. Sie waren angetrieben vom Willen zur Macht, hatten niemand mehr über sich, dem sie sich verantworten mussten. Alle drei waren, wenn man so will, humanistische Regime, nur eben nicht vom liberalen Humanismus geprägt, sondern von einem diktatorischen. Und auch bei den sogenannten Religionskriegen, wie zum Beispiel dem Dreißigjährigen Krieg, spielten bei genauerem Hinsehen die speziell religiösen Fragen eine ziemlich untergeordnete Rolle. Fast immer ging es auch da ganz schlicht um Macht, um die Einflussgebiete der Fürsten und vor allem um die Sicherung von Rohstoffen und Waren, um Märkte, um Handelswege. Und das ist bis heute so. Das saudische Königshaus spricht von Allah und meint in Wahrheit den eigenen Machterhalt. Aber wie ist das nun mit dem Dschihad, mit dem Heiligen Krieg? Wenn explizit die Religion bzw. der Glaube zum Antrieb für Eroberungsfeldzüge wird, zur Legitimation von Raub und Mord, zu einer Ideologie des Terrors. Dazu einige Gedanken. Ich staune immer wieder, wie selbstverständlich die Kreuzzüge als Argument für eine Unterschiedslosigkeit der Religionen angeführt werden. Die Christen waren auch nicht viel besser, denkt nur mal an die Kreuzzüge, heißt es immer wieder. Gut, dann denken wir heute mal an die Kreuzzüge. Ich will diesen Irrweg des christlichen Mittelalters ganz sicher nicht verteidigen, aber doch um der Wahrheit willen ein paar Bemerkungen dazu machen. Erstens ging den Kreuzzügen schweres Unrecht voran, das bekämpft werden sollte. Radikal-islamische Regionalfürsten hatten über Jahrzehnte hinweg auf grausame Weise die christlichen Pilger drangsaliert und auch den heiligsten Ort der Christenheit bis auf die Grundmauern zerstört, die Grabeskirche in Jerusalem. Und nicht zu vergessen der Eroberungskrieg der Seldschuken gegen das Byzantinische Reich, der schon damals als Dschihad bezeichnet wurde. Dieser Krieg hatte kurz vor den Kreuzzügen riesige Gebiete in Asien entvölkert, die vorher christlich waren. Und nun standen sie vor Konstantinopel. Die Christen dort hatten Todesangst und riefen um Hilfe. Das war der Auslöser der Kreuzzüge. Und ich zitiere einen Geschichtsprofessor aus Rostock. Wäre Konstantinopel schon damals gefallen, dann hätte die enorme militärische Macht der türkischen Heere Mitteleuropa schon 400 Jahre früher heimgesucht. Dann wäre die vielfältige europäische Kultur wahrscheinlich erst gar nicht entstanden. Keine freien städtischen Verfassungen, keine Renaissance, kein Aufschwung der Wissenschaften. Denn die Muslime zu jener Zeit waren schon abgekehrt von der Liberalität jenes goldenen Zeitalters in Bagdad, wo Wissenschaft in islamischen Häusern gepflegt wurde. Sie gehörten schon eher zu unseren Dunkelislamisten, wie wir sie heute erleben. Jener Professor wollte sagen, ohne den Gegenangriff der Kreuzritter wäre halb Europa überrannt worden. Und zweitens, dass die Grausamkeit der Kreuzritter nicht größer war als das, was damals üblich war in den Kriegen, das ist sicher bekannt. Und die vorhin zitierte Textquelle vom Massaker in Jerusalem wird heute allgemein als literarische Übertreibung gedeutet, wie es in der damaligen Zeit bei den höfischen Kriegsberichterstattern eben üblich war. Und erinnert sei auch, um der Wahrheit willen, an die Zahl der Opfer durch die muslimischen Kämpfer jener Zeit, also der getöteten Christen, die war deutlich höher als die umgekehrte Zahl. Auch das wollen wir nicht ausblenden. Man denke nur an das Massaker bei der Eroberung Konstantinopels. Und ich denke, wir müssen aufpassen, uns nicht zu schnell von dem beeinflussen zu lassen, was über Jahrhunderte hinweg auch an unhistorischer Überlieferung gelaufen ist. Das gilt besonders für die arabische bzw. islamische Welt. Dort spielen die Kreuzzüge eine enorme Rolle, um den blanken Hass gegen den Westen zu schüren. Dabei wird der eigene Anteil an der Katastrophe des Mittelalters völlig ausgeblendet. Dennoch, die Kreuzzüge haben eine furchtbare Eigendynamik entwickelt, die abscheulich war. Und ich will die Kreuzritter ganz sicher hier nicht verteidigen und auch nicht die damalige Kirche, die in einer ideologischen Verblendung so weit ging, die christlichen Krieger als Gotteskämpfer zu bezeichnen, denen ein Platz im Himmel sicher sei, wenn sie im Krieg ums Heilige Land fielen. Das war verheerend. Wenige Jahre vor den Kreuzzügen ist noch dokumentiert, wie schwer das Byzantinische Reich gegen anstürmende Muslime zu verteidigen war, weil deren Kämpfer der Himmel versprochen wurde und die eigenen Soldaten diese Zusage nicht bekamen. Damals war klar, dass ein solches Versprechen nicht gegeben werden darf. Märtyrer sind im Christentum das genaue Gegenteil von angreifenden Kämpfern. Und erst recht das Gegenteil von Mördern, die sich selbst töten. Und noch etwas ist sehr befremdlich, wenn heute über den Dschihad gesprochen wird. Wie oft kann man heute lesen, die islamistischen Kämpfer seien eine vernachlässigbar kleine Splittergruppe, die letztlich nichts mit dem weltweiten Islam zu tun habe. Auf dem Kirchentag in Berlin habe ich Scheich Ahmad Al-Tayeb erlebt, den Direktor der Al-Azhar-Universität von Kairo. Er gilt als der ranghöchste Geistliche im sunnitischen Islam weltweit. Und gleich mehrmals hintereinander sagte er, die Islamisten seien gar keine Muslime. Natürlich sind es zahlenmäßig nur wenige, die sich als sogenannte Märtyrer, besser gesagt als Mörder, in die Luft sprengen. Aber was ist mit den buchstäblich Millionen von Muslimen, die diese Gewalttäter verehren, anstatt sie zu verurteilen? Und was ist mit der noch weit größeren Zahl von vermeintlich gemäßigten Muslimen, die zwar den Terror ablehnen, aber sehr wohl die Haltung teilen, dass man sich durch einen bewaffneten Kampf für Allah einen Platz im Himmel sichern kann? Ja, es wird zu selten ausgesprochen. Der Islam hat ein Gewaltproblem. Nicht nur der Islamismus, sondern die Religion als Ganze. Und das hat mit dem Ursprung des Islam zu tun, nicht nur mit der aktuellen Entwicklung. Denn von Anfang an zielte er auf Eroberung. Mohammed war nicht nur ein Prophet, sondern auch ein religiöser Heerführer. Ein arabischer Warlord, würden wir im heutigen Nachrichtendeutsch sagen. Der Heilige Krieg ist nicht nur ein Randphänomen, sondern er gehört zum Wesen des Islam. Er begann schon bei Mohammed. Und wissen Sie, ich habe allerhöchsten Respekt vor jedem Muslim, der das nicht abstreitet, sondern es als Problem benennt und angeht. Jemand wie Navid Kermani, vor 2 Jahren der Träger des Deutschen Friedenspreises, des Deutschen Buchhandels. Er wirbt leidenschaftlich darum, dass sich seine Religion diesem Problem aktiv stellt und auch daran arbeitet. Nicht nur durch Verneinung, nicht nur durch Wegschauen, sondern auch durch Selbstkritik. Der vielbeschworene Frieden zwischen den Religionen kann sonst nicht gelingen. Denn es macht einen Unterschied, ob der eigene Religionsgründer ein Heerführer war oder einer, der sich von seinen Gegnern ans Kreuz schlagen ließ. Und dass dann im Mittelalter ausgerechnet das Kreuz zum Fahnensymbol eines Krieges wurde, hat nun überhaupt nichts mit dem ursprünglichen Sinn seines dieses Zeichens zu tun. Was ist das für ein Glaube, der meint, durch bewaffneten Kampf Gott helfen zu müssen? Und diese Frage müssen nicht nur sich die Dschihadisten stellen lassen, sondern auch die Christen und Juden, wenn sie zur Waffe greifen. Wenn du meinst, du müsstest mit deinen kleinen, so begrenzten Möglichkeiten für Gott ein Reich erobern, dann hast du einen kleinen, schwachen Gott. Glaubst du wirklich, der Schöpfer des Universums hätte dein Engagement nötig, um seine Macht zu demonstrieren? Dieselbe Frage muss man übrigens auch dem einen oder anderen Missionar stellen, der übers Ziel hinausschießt und womöglich Druck macht, um sogenannte Missionserfolge zu erzwingen. Gewalt kann manchmal auch ganz subtil daherkommen. Wer von der Größe und Souveränität Gottes herkommt, der soll sich nicht verstecken. Er soll nichts verschweigen von dem, was in ihm ist und ihn begeistert. Aber der muss auch niemanden bedrängen. Zeugen sollen wir sein und dabei die Freiheit des anderen respektieren. Gewalt ist letztlich immer ein Zeichen von Schwäche. Als Petrus meinte, Jesus im Garten Gethsemane mit dem Schwert verteidigen zu wollen, da tat Jesus zweierlei. Er rief Petrus zurecht, wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Meinst du wirklich, ich hätte deine kleine kurze Waffe nötig, um mich zu behaupten? Und Jesus tat noch etwas anderes. Er heilte das Ohr des Soldaten, das Petrus verletzt hat. Und ich hoffe und bete, dass Jesus genau das bis heute tut, die Wunden derjenigen zu heilen, die von uns Christen manchen geschlagen wurden, in falschem, unheiligem Eifer, in durch und durch unheiligen Kriegen, die wir schon geführt haben. Im Großen wie im Kleinen. Und ein letztes. Was ist das Geheimnis jenes Bibelabschnittes, den wir vorhin in der Lesung gehört haben? Jesus konnte kurz vorher in seiner Bergpredigt sogar sagen, du brauchst nicht zurückschlagen, du kannst deinem Feind, der dich schlägt, sogar noch die andere Wange hinhalten. Ja, du kannst sogar deine Feinde lieben. Auch dann, auch wenn sie dich fertig machen. Wenn sie dir alles wegnehmen, dich beleidigen und dich treten. Damals, als diese Bergpredigtworte erstmals abgeschrieben und weitergereicht wurden von einer Gemeinde zur nächsten, da wussten die Christen noch sehr genug, was es heißt, Feindschaft zu erleben. Und mancher von ihnen war schon gezwungen worden, einem Angehörigen zuzusehen, wie der öffentlich bestialisch gefoltert wurde von den römischen Schergen. Und ich kann mir vorstellen, dass damals beim Abschreiben dieser Zeilen, die von der Feindesliebe sprachen, manche Hand ins Zittern kam und die Schreiber versucht waren, diese Worte einfach wegzulassen, so wie sie im Laufe der Kirchengeschichte oft beiseite geschoben, ja schlicht vergessen worden. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen. So heißt es in der alten Lutherbibel. Wie kann das gehen? Ist es denkbar, seinen Feind zu lieben? Es ist damit natürlich nicht die emotionale Liebe gemeint, nicht eine Umarmung. Niemand erwartet eine völlig realitätsferne Nähe, die künstlich hergestellt werden soll. Womöglich noch in einer blasierten Inszenierung. Schaut her, was für ein toller Mensch ich bin. Ich umarme sogar meine Peiniger. Nein, es geht um eine Liebe im Sinne von Respekt und im Sinne von Empathie. Bittet für die, die euch beleidigen. Die scheinen es nötig zu haben, sonst sie sind wohl zutiefst verunsichert. Denn warum sonst fängt jemand an, andere zu beleidigen, als aus dem Gefühl der eigenen Verunsicherung? Wer in sich ruht, wer in sich selbst im Reinen ist, fängt nicht an zu pöbeln. Der kommt nicht auf die Idee, anderen Leid anzutun. Solche Menschen brauchen unser Gebet. Nicht nur die Opfer brauchen unser Gebet, auch die Täter brauchen es. Ein alter Freund von mir ist seit Jahren im Nahen Osten und unterstützt dort Christen, die aufgerieben werden durch fanatische Muslime. Und er sagt mir, was ihn jedes Mal bei den Begegnungen zutiefst beeindruckt, dass diese Christen für ihre muslimischen Nachbarn beten. Immer noch. Bittet für die, die euch verfolgen. Liebet eure Feinde ist kein Appell zur Umarmung des Gegners, aber auf jeden Fall eine Aufforderung, Unrecht nicht durch Unrecht zu vergelten. Ja, es geht womöglich sogar um einen vollständigen Verzicht auf Vergeltung. Auch das ist schon realitätsfern genug. Wie kann denn der Übeltäter gestoppt werden, wenn er keine Konsequenzen zu befürchten hat? Braucht es nicht zwingend Formen der Abschreckung? Wenn du das tust, dann kommst du damit nicht durch. Deine Gewalttat wird auf dich zurückschlagen. Du wirst das noch bereuen. Also lass es besser. Dieser Einwand ist zu berechtigt. Kriege und andere Formen von Gewalt können ohne den Effekt der Abschreckung kaum verhindert werden. Ein bloßer Pazifismus wäre zu naiv. Aber wie ist das dann mit der Feindesliebe, mit dem Hinhalten der anderen Wange, wenn man geschlagen wird, mit der Wohltat gegenüber den Feinden, die doch eigentlich bekämpft gehören, damit sie sich nicht durchsetzen? Ich bin überzeugt, dass die Bergpredigt von Jesus eine Art Regierungserklärung ist. So wird es sein, wenn euer Leben ganz vom Evangelium geprägt ist, von dem Frieden mit Gott, der euch die unermessliche Fülle seiner Ewigkeit schenkt. Und ihr gehört schon jetzt in den Himmel. Deshalb könnt ihr auf Erden großzügig sein. Deshalb müsst ihr nicht Angst haben, zu kurz zu kommen. Ihr könnt auch den kürzeren mal ziehen, weil ihr doch längst den Hauptgewinn habt, die Einbindung in Gottes Ewigkeit. Noch sind wir zugleich hier und jetzt eingebunden. In der Zeit, wir sind als Christen Bürger zweier Welten, Erben des Himmels und zugleich Bewohner der Erde. Noch beschreibt die Regierungserklärung von Jesus eine Welt der Hoffnung. die noch nicht sichtbar und auch nur in Ansätzen erfahrbar ist. Aber so viel ist klar, dieser Himmel sieht anders aus als jene Utopien, die den Menschen mit Soldatenstiefeln im Gleichschritt gehen lassen. Und auch ganz anders als der Himmel von religiösen Fanatikern, die diese Erde zerstören wollen, um ihrem Himmel Platz zu machen. Wenn wir als Christen von dem Frieden mit Gott leben, den Jesus Christus uns gibt, dann kann dieser Himmel auch unsere Erde bestimmen. Und nicht, sicher nicht in einem blauäugigen, unrealistischen Sinn. Noch braucht es Soldaten, um Leben zu schützen. Aber wo der Himmel die Erde berührt, da geschieht das Wunder, dass Menschen sich nicht verschanzen, sondern sich öffnen. Einander Gutes tun, ohne die Erwartung von Gegenleistung. Mit Wunden leben, ohne Vergeltung zu üben. Den Preis des Friedens bezahlen, ohne auf eine Rendite hoffen zu können. Weil sich ihr Leben nicht hier und jetzt rechnen muss, sondern die Fülle der Ewigkeit vor sich haben. Amen.